Einige von euch werden Kai Micke kennen. Er ist seit einiger Zeit mit seiner Familie in dieser Gemeinde und Kai ist gestern Vormittag verstorben nach einer schweren Krankheitsphase. Und wir möchten an dieser Stelle gleich einmal gemeinsam einfach die Familie in unsere Gebete einschließen. Die Trauerfeier, wann genau das alles stattfindet, das steht noch nicht fest, aber wer da weitere Informationen zu haben möchte, möge sich bitte an Astrid Mansen wenden. Und jetzt würde ich euch einmal bitten, mit mir aufzustehen und diese Familie mit in eure Gedanken und eure Gebete einzuschließen. Gott, du hältst alles Leben in deiner Hand und du bestimmst die Zeiten, wann Menschen zu dir gehen. Und wir möchten ja das einfach auch aus deiner Hand nehmen und wir möchten dich bitten als Gemeinde für diese Familie, wir möchten für sie eintreten bei dir, dass du ihnen Trost schenkst, dass durch deinen Heiligen Geist ja wirklich einen Frieden einziehen kann, dass sie eine Phase der Trauer haben, wo sie aber wissen, dass sie von dir gehalten sind. Wir möchten dich bitten, dass du in diesen Schmerz hineinkommst, der da ist und dass du deinen Frieden schenkst, der übernatürlich ist, der nur von dir kommen kann. Amen. Wer aufmerksam das kleine Sonntagsblättchen liest, der wird gesehen haben, dass ich nicht Jan bin. Jan hat sich gestern Abend krank gemeldet und so werde ich einfach versuchen, mich seiner Gedanken zu ermächtigen und sie ein Stück an euch weiterzugeben. Und ich habe Glauben dafür, dass trotzdem etwas Gutes dabei rumkommt und es uns einen Schritt weiterbringt. So. Das Thema heute, oder wir sind in einer Predigtreihe, die da heißt Neues Jahr, und es geht um Prinzipien in unserem Leben, wo wir drauf gucken wollen, was sagt die Bibel dazu? Es sind Dinge wie das Thema, was wir heute haben, erfolgreicher zu sein, Dinge, die wir uns vornehmen fürs neue Jahr oder gesünder zu leben oder ähnliche Dinge. Und heute, wie gesagt, geht es um das Thema erfolgreicher sein. Ich würde behaupten, es gibt niemanden von uns, der sagt, dieses Jahr soll weniger erfolgreich sein als das letzte. Das ist eher untypisch, dass man sowas sagen würde. Und Erfolg zu haben, ist ein erstrebenswertes Ziel in unserer Gesellschaft. So, die Frage ist immer nur, was ist Erfolg und wie äußert er sich eigentlich? So, die Messlatte für Erfolg hängt davon ab, was ich oder was andere von mir erwarten. Für den einen ist Erfolg, einen Satz völlig fehlerfrei zu schreiben, wäre der riesige Erfolg. Also als Erstklässler zum Beispiel ist das der Erfolg. Jemand anders wird darüber grinsen und sagen, ja gut, wenn ich ein 300-seitiges Buch schreibe, das ist vielleicht ein Erfolg. Und wenn das dann noch auf die Bestsellerliste kommt, erst dann kommt dieses Gefühl von Erfolg bei mir hoch. Einige würden auch sagen, es ist eigentlich immer nur dann ein Erfolg, wenn es sich direkt auf mich bezieht. Also wenn mein Chef mich für irgendetwas lobt, was ich getan habe, dann kann ich so etwas wie Erfolg verspüren. Andere identifizieren sich so sehr mit ihrer Familie oder mit ihrer Firma, dass sie, wenn Unternehmensziele erreicht werden, sie auch sagen, wir waren erfolgreich. Wow, wir haben 1 Million Autos verkauft oder sowas. Oder wenn der Ehepartner eine gute Arbeit abgeliefert hat oder das Kind mit der 1 nach Hause kommt, dann hat man auch Gefühle von Erfolg, von Glück und man identifiziert sich völlig damit. In manchen Köpfen ist Erfolg aber auch negativ besetzt. Auch das wird man erleben, oder wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann gibt es manchmal Leute, die sagen, okay, wer Erfolg hat, wer erfolgreich ist, der kann das ja eigentlich nur geschafft haben, weil er seine Ellenbogentechnik eingesetzt hat. So in der Geschäftswelt, wenn du was geworden bist, naja komm, also ganz ordentlich kann das ja nicht zurecht gegangen sein. Da hast du doch bestimmt Ellenbogentechnik eingesetzt, um dich nach oben zu arbeiten und die anderen waren irgendwie egal, die hat man so links liegen lassen. Und wenn du dann in die Christenwelt hineinschaust, dann gibt es auch dort unterschiedliche Fragen, die sich Menschen stellen oder die sich Christen stellen. Fragen wie, darf ein Christ überhaupt erfolgreich sein? So in der Berufswelt, darf er Karriere machen? Aber wenn du kein Christ bist, dann denkst du, hä, worüber reden der? Aber wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, dann wirst du hier und da solche Fragen schon mal wahrgenommen haben. darf ein Christ Karriere machen? Oder wenn dann jemand Karriere macht, dass man denkt, na, also ich weiß nicht, ob das Gottes Plan für sein Leben ist, Chefarzt zu werden. Oh, der ist doch nur auf Erfolg aus. Weil, und das ist der Gedanke, der dahinter steckt, das eigentlich Charakteristische für Christen ist ja, dass sie Gott an erste Stelle setzen und den Nächsten lieben wie sich selbst. Und damit ist ja irgendwie klar, so egoistisches Erfolgsstreben, Erfolgsdenken, das passt ja gar nicht zur christlichen Ethik dazu. Also passt das auch nicht zusammen. Oder eigentlich, wir sind Christus Nachfolger und Christus hat sich am Kreuz geopfert und eigentlich müssten wir auch so eine Opfermentalität haben. Immer zurückstecken und wenn der andere befördert wird, dann lieber der, ich gehe lieber einen Schritt zurück und ich kämpfe an der Stelle nicht darum. So, ich muss immer zurücktreten. Auch das findet man in den Köpfen von dem einen oder anderen Christen. Auf der anderen Seite, im christlichen Spektrum, findest du das aber auch. Ich weiß nicht, ob hier Leute so denken, aber es gibt den Gedanken von, Christen müssen eigentlich immer erfolgreicher sein als Nicht-Christen. Weil die Logik dahinter ist, Gott ist doch auf deiner Seite, Gott segnet dich und wenn du nach seinen Geboten lebst, dann musst du richtig erfolgreich sein. Dann bist du reicher als die anderen. Und dann werden so Prinzipien aufgestellt von, wenn du das tust, dann wirst du richtig Kohle bekommen. Oder wenn du das tust, dann wird alles super sein. Gott nimmt all deine Probleme weg und dann wird dein Leben juppi, juppi, juppi. Beides sind keine biblisch haltbaren Aussagen. Also wer euch sowas erzählt, hinterfragt das mal und sagt, hey, diese Opfertheologie, ja, also ich muss immer zurückstecken, das kann irgendwie nicht sein. Aber ein Wohlstandsevangelium, das verkünden wir mit Sicherheit auch nicht. Bei Wikipedia wird der Begriff Erfolg folgendermaßen definiert. Da heißt es, der Begriff Erfolg bezeichnet das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Das gilt sowohl für einzelne Menschen als auch für Organisationen. Das bedeutet, dass Aussagen über Erfolg grundsätzlich vom Wertesystem des Beurteilenden abhängen. Ja, also ich beurteile, ob das Erfolg ist oder nicht und so wie ich ticke, daran kann ich das Ganze messen. Und demnach wäre Erfolg ein Resultat immer nur des eigenen Handelns, das auf Basis meiner Werte letztlich als positiv beurteilt wird. Ja, also es hängt immer an meinen Werten, an meinen Zielsetzungen und nur dann kann ich erfolgreich sein. Das ist so das, wie Wikipedia oder unsere Gesellschaft sicherlich im Allgemeinen das auch definieren würde, was Erfolg ist. Heute soll es so ein bisschen um die inneren Ziele gehen, die wir uns selber stecken. Also, was habe ich mir denn zum Beispiel für 2017 vorgenommen? Vielleicht den nächsten Karriereschritt, weiß ich nicht, wie es bei euch aussieht, Gruppenleiter zu werden oder doch endlich Boss der eigenen Firma oder das Abitur zu schaffen mit 1-0 und nicht gerade so zu bestehen. Auch da wird Erfolg ja ganz unterschiedlich definiert. Ja, der eine sagt, hey, 4 gewinnt und der andere sagt, nee, also schlechter als 1-2 geht gar nicht. Mehr Geld zu verdienen, endlich die Gehaltserhöhung oder in der Uni endlich die Prüfung zu schaffen, die ich im letzten Jahr schon 2-mal versemmelt habe. Da mag Erfolg ganz unterschiedlich sein. Es löst auch immer irgendwelche unterschiedlichen, oder es löst eigentlich immer dieses Gefühl von Glück und Freude aus. Grundsätzlich kann man ja sagen, okay, Zielsetzung im Leben zu haben, ist ja etwas Positives. Es ist ja nicht schlecht zu sagen, okay, ich setze mir Ziele und darauf eifere ich hin, weil wenn du dir keine Ziele im Leben setzt, dann gehst du eigentlich nur spazieren. Also so im Punkto Leiterschaft ist das ein sehr beliebter Satz, wenn du keine Ziele hast, dann gehst du einfach nur spazieren. Wenn du keine Vision vor Augen hast, wo soll dein Leben eigentlich hingehen oder wo soll dein Unternehmen hingehen oder wo soll deine Kleingruppe hingehen oder so, wenn du keine Ziele vor Augen hast, wo du hin willst, ja, dann gehst du nur spazieren. Ich mag nicht einfach so spazieren, ich habe es am liebsten immer irgendein Ziel vor Augen, wenn es auch nur das Eis an der Ecke ist. So, also grundsätzlich sind Ziele etwas Gutes, weil das unserem Leben Richtung gibt. Okay, also wir haben vor Augen, wenn ich ein Ziel erreiche, ist es gleichbedeutend mit, ich bin erfolgreich. Aber die Frage, die sich dort anschließt, ist, wenn ich mehr und mehr Ziele mir setze, werde ich dann auch immer erfolgreicher. Also gilt es jetzt fürs nächste Jahr einfach noch mehr Ziele zu machen, damit ich hinterher noch mehr Glück und Freude empfinde, um noch erfolgreicher zu sein. Und heute soll es ja darum gehen, diese Ziele, die wir uns vielleicht setzen und unser Wertesystem, nachdem wir das beurteilen, zu überprüfen. So, wie gehen wir mit dem Thema Erfolg um? Im beruflichen Kontext, da wo du vielleicht gerade eingebunden bist, in unserem Hobby, also ich meine, wenn du Fußball spielst, darf niemand nicht erfolgreich sein. Oder vielleicht auch in der Kirche. Darf eine Kirche Erfolg haben? Oder darf man Erfolge feiern? Ja, bitte. Und wir schauen jetzt mal in einen mega spannenden Bibeltext hinein, finde ich. Hat Jan richtig gut ausgewählt. Und da geht es um einen richtig erfolgreichen Typen. Und zwar steht das in 2. Könige 5. Und ich mache das so, ein paar Verse lese ich vor, dazwischen erzähle ich dann selber ein paar Verse, dann lese ich wieder was, sodass ihr alle gut mitkommt. Da wird erzählt von Naaman. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Wir haben dort also einen richtig gut gestellten Typen, der richtig erfolgreich ist, aber er hat eine lebensbedrohliche Hautkrankheit. Die trägt er mit sich rum und er hat schon vieles versucht, aber irgendwie kann ihm niemand helfen. So, wenn man da so ein bisschen rumstudiert und in einer Bibelübersetzung nachschaut, dann findet man dort manchmal auch das Wörtchen Lepra, dann wird diese Hautkrankheit mit Lepra übersetzt. Also falls ihr das zu Hause nachstudiert, deswegen sage ich das jetzt einfach nur. In unserer Übersetzung steht es ja nicht drin. Lepra kann es aber nicht gewesen sein, das gab es zu der Zeit noch nicht. Man hat es halt versucht so zu übersetzen. Das passt auch nicht so ganz, weil ansonsten Leprakranke wurden immer ausgestoßen. Die wurden außerhalb der Gesellschaft gehalten, weil das hoch ansteckend ist. Ja, aber er hatte eine Hautkrankheit, die lebensbedrohlich war, die richtig übel war. Und mit der lief der gute Mann herum. Was macht er dann, nachdem dieses Mädchen zu ihm gekommen ist und gesagt: Hey, weißt du was, dir kann geholfen werden. Er geht zum König und der König bestärkt ihn und sagt: Ja, geh hin und such diesen Propheten auf. Und der König, weil er ihn so sehr schätzt, sagt: Hey, ich gebe dir einen Empfehlungsbrief mit. Ja, also wie wenn der Bundespräsident dir nochmal ein extra Schreiben mitgibt für den anderen König in dem anderen Land. So, das ist richtig wichtig, da hast du richtig was in der Hand. Das schreibt er ihm auf und das gibt er ihm mit für den anderen König dort in Israel, für Joram. Und Naaman macht sich auf den Weg und er sagt: Ich habe nicht nur diese Empfehlungsschreiben dabei von jemand, der noch mächtiger und noch einflussreicher ist als ich, sondern ich gucke nochmal in meiner Schatzkammer, was ich da noch so mitnehmen kann. Und dann packt er mal ihm ein 350 Kilogramm Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider, also wahrscheinlich die prunkvollsten Hochzeitskleider, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Und denkt: Ja, das muss doch Leute beeindrucken. Damit komme ich doch zu meinem Ziel. Damit werde ich Erfolg haben und endlich wieder gesund werden. Und in dem Brief an König Joram, den der König aufgesetzt hat, heißt es: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Joram, der König in Israel, bekommt diesen Brief und seine Reaktion ist ein bisschen komisch, aber der ist völlig entrüstet, zerreißt den Brief, zerreißt die Kleider und sagt: Was ist das denn? Bin ich etwa Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt dieser Syrer eigentlich darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Das liegt doch auf der Hand. Der will gar nicht, dass ich ihn gesund mache, sondern der will Krieg mit mir. Also ich weiß nicht, was in seinem Kopf da abgeht, wie man darauf kommen kann, aber hey, vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag oder so. Aber Joram, hey, komm. Jetzt lesen wir weiter. Ich finde die Geschichte so spannend. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du so aufgeregt? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte seinen Diener vor das Haus, dem syrischen Heerführer, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund werden. Da wurde Naaman zornig. Also wenn ich Naaman gewesen wäre, ich glaube, ich wäre auch zornig gewesen. Hey, ich reiß das ganze Stück hierher, ich nehme Empfehlungsbrief mit, ich nehme Kohle mit und dann kommt der Typ nicht mal selber raus. Nicht mal vor sein Haus. Ich fahre zu ihm hin, aber der ist sich zu fein oder was? Schickt seinen Diener raus und sagt mir, ich soll mich in so einem dreckigen Fluss baden gehen. Hey, weißt du was? Ich hätte erwartet, und so steht es dann auch im Bibeltext, dass der Prophet rauskommt, mich anguckt und sagt: Da sind Krankenstellen, da lege ich meine Hand auf, ich bete und dann ist alles weg. Wenn ich mich baden gehe, so, hey, eure dreckigen Flüsse, ich gehe in Syrien, da haben wir wundervolle Flüsse, da kann ich mich auch drin baden. Was willst du von mir? Tschüss, das brauche ich mir, das muss ich mir nicht geben. Diesen Weg, um mein Ziel zu erreichen, werde ich nicht gehen. Aber zum Glück hat der gute Mann Diener. Und die Diener sagen: Hey, weißt du was? Komm mal ein bisschen runter. Sie beschwichtigen ihn und sagen: Wenn der Prophet dir was Schwieriges aufgetragen hätte, was weiß ich, beklimm den Mount Everest oder sonst irgendwas, du hättest es doch gemacht, oder? Hauptsache es ist schwierig, dass du noch ein bisschen Leistung da reinstecken kannst. Dann hättest du es doch sicher gemacht. Und nun hat er dir befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Hey, komm, du kannst es doch wenigstens versuchen. Und dann heißt es weiter in Vers 14. Oh, das habe ich gerade erzählt. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Wie der sich wohl gefühlt haben muss, oder? Erstmal untergetaucht, nichts passiert. Nochmal, nach dem 3. Mal denkst du: Hey, komm, warum 7-mal? Reicht nicht einmal so eine Demütigung, in so einen dreckigen Fluss zu steigen, alle Kleider ablegen zu müssen? Und dann beim 7. Mal tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Naaman war ein richtig erfolgreicher Typ, das haben wir in dem Text gelesen. Der hatte richtig Ansehen beim König, der war ihm direkt unterordnet, der war ein super Stratege, der war reich, der war in der Gesellschaft angekommen. Das war einer von den Heroes, einer von der oberen Gesellschaftsschicht, die man dort hatte. Der war richtig erfolgreich. Aber seine Krankheit hat alles bedroht in seinem Leben. Seine Krankheit war so immens, sie hat so um sich gegriffen, dass all das irgendwie nicht mehr gezählt hat. Die Bedrohung war existenziell und er greift nach jedem Strohhalm. Warum hätte er sonst auf so ein Sklavenmädchen hören sollen? Auf so ein Hausmädchen. Warum hätte er darauf hören sollen? Er hat alles ausprobiert, alle Ärzte, und dann kommt dieses Mädchen und sagt: Wenn du diesen einen Propheten sehen würdest, hey, das ist der letzte Strohhalm, den er greift, den er greifen kann. Die Hoffnung für Naaman, sein Ziel, gesund zu werden, doch noch zu erreichen. Er packt Schätze und Reichtümer ein, das Empfehlungsschreiben von diesem höheren, einflussreicheren, von diesem mächtigen König. Und da setzt er alles drauf. Das sind meine Mittel, die ich gebe. Und dann kann ich doch gesund werden. Dann kann ich das auch ein Stück erwarten, wenn ich das mitbringe. Aber Naaman hat die Rechnung nicht so richtig mit Gott gemacht. Weil bei Gott andere Gesetze herrschen. Andere Gesetze, die nicht nach unserer Logik funktionieren. Er hatte versucht, seine Beziehungen spielen zu lassen, den Einfluss des Königs, seines Chefs zu benutzen, damit er sein Ziel erreicht. Kennen wir das auch? Dass wir manchmal versuchen, Einfluss von anderen Menschen zu unseren Gunsten umzulenken, damit wir unsere Ziele erreichen, hier und da mal Sachen fallen lassen, damit wir unseren Vorteil haben. Ich sage nichts dagegen, dass man Beziehungen braucht und Beziehungen manchmal auch gut sind, um an Dinge zu kommen, aber so mit diesem fiesen Hintergedanken nenne ich das einfach mal, Dinge zu tun, damit ich meinen Vorteil bekomme. Naaman musste begreifen, dass er mit seiner Weise nicht weiterkommt bei Gott. Nicht sein Weg, so wie er sich das vorgestellt hat, ist der Punkt. Und Gott lässt sich da auch nicht von beeindrucken. Ja komm, 53 Kilogramm Silber, ja und? Mir gehört die Welt. Juckt mich nicht. Nicht sein Weg zum Ziel ist der Zielführende. Da heißt es, sein Diener sagte, Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Geh baden war so schwer für ihn, weil es so einfach war. Aber weil es auch so demütigend war. Nicht dein Geld, nicht dein Status, nicht dein Einfluss, sondern einfach nur, geh baden. Jeden Samstag. Kennt ihr das, als Kinder müssen immer samstags baden gehen, ne? Bei uns war das früher. Und dann, ich habe 5 ältere Geschwister. Nein, die haben nicht alle vor mir gebadet. Die Frage, die ich mir als Jesus-Nachfolger immer wieder stellen muss, ist, wann bin ich eigentlich wirklich erfolgreich? Was ist denn Gottes Definition von erfolgreich sein? So, Gott sitzt doch auf meinem Lebensthron, das bezeuge ich als Jesus-Nachfolger, haben wir gerade gesungen. Wie ist das? Wann bin ich wirklich erfolgreich? Wenn ich meine Ziele mit meinen Mitteln erreiche, bin ich dann erfolgreich? Also ist mein Erfolg meine Ziele? Oder müsste es nicht eigentlich heißen, Erfolg ist, Gottes Ziele für mein Leben zu erreichen? Ist das wirklicher Erfolg? Welche Ziele verfolge ich in meinem Leben und mit welchen Mitteln? Wie bestreite ich die Wege dorthin? Naamans Ziel, gesund zu werden, war erstmal das Ziel, aber der Weg dahin hat er versucht, mit seinen Mitteln zu bestreiten, seinen Einfluss, den Brief vom König und so weiter einzusetzen. Darauf hat er vertraut, damit das möglich wird. Ich meine, der Wunsch danach, gesund zu werden, war ja nicht falsch, sondern völlig verständlich. Da ist überhaupt nichts Abwegiges dran. Aber der Weg dahin, wie er den bestritten hat, der war doch sehr auf sich gebaut. Auf die Dinge, die er umsetzen konnte, die er in seiner Hand hatte. Karriere zu machen, im Berufsleben erfolgreich zu sein, kann ja durchaus Gottes Zielsetzung auch in deinem Leben sein, in deiner Lebensplanung auch drinstecken, wobei es Gott dann sicherlich nie darum geht, dass du einen Status erhält, der dir Identität gibt, darum geht es Gott nie, sondern Gott geht es immer darum, dich zu formen, auf diesem Weg dahin zu den Zielen, dich charakterlich zu prägen und dich zum Segen für andere Menschen zu setzen. Das ist immer Gottes Intention. Er möchte an dir arbeiten und deinen Charakter mehr und mehr Christusähnlich zu machen. Na, man durfte oder er musste lernen, dass Gottes Wege manchmal völlig anders aussehen und Gott Menschen auch immer wieder charakterlich formt. Und in diesem Fall musste er Demut lernen. Auf diesem Weg zu seinem Ziel. Gott hat durch den Propheten gesagt, nein, so nicht, nicht so wie du dir das denkst, so kommst du nicht zum Ziel, sondern geh baden, ich forme dich. Gottes Willen, seine Ziele für dein Leben, erkennen wir das, sind wir da dran, danach zu forschen, danach zu fragen, Gott, was sind deine Ziele für mein Leben, auch in diesem Jahr oder die großen Ziele. Sehr spannend, in Josua 1 steht Folgendes. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Erfolg hast bedeutet so viel wie einsehen im Hebräischen, verstehen, unterweisen oder eben Erfolg haben. Verständnis und Einsicht sind von Gott gegeben. Verständnis und Einsicht auf dem Weg, den ich gehe, das wird mich erfolgreicher sein lassen. Gottes Einsicht und Verständnis, die Wege, die ich bestreiten soll, das wird mich erfolgreich sein lassen. Gott hat für jeden von uns unterschiedliche Werke vorbereitet, so heißt es in Epheser 2. Es gibt vorbereitete Werke, unterschiedliche Aufgaben, die vor uns liegen, sozusagen die Zielsetzung, der Weg, den wir bestreiten. Da hat Gott etwas vorbereitet, das sagt er da sehr deutlich. Aber wir lassen uns doch immer wieder davon abhalten. Und ich glaube, da gibt es unter anderem zwei Gründe für. Der eine ist, weil wir nicht so stark danach fragen, was Gottes Zielsetzungen dort sind. Da geht es um Berufung. Haben wir unsere Berufung gefunden? Sind wir in dem drin, was Gott dort möchte? Oder setzen wir dann doch wieder auf unsere Möglichkeiten, das, was wir sehen, wo wir hinkommen könnten mit dem, was wir im Moment haben, am Besitz, an Beziehungen, an Einfluss? Und ein anderes Problem ist, glaube ich, dass wir versuchen, andere zu kopieren. Wenn ich doch so wäre wie der, wenn ich könnte, was der könnte. Also ich glaube, da kann sich kaum jemand so richtig von frei machen. Oh, was der so gut kann, wenn ich das könnte, wäre es so super. Und dann strebe ich dahin, obwohl Gott sagt, das ist gar nicht deins. Geh baden. Yes, ich mag baden. Das Ding ist, wenn wir unsere eigenen Ziele verfolgen, können diese Ziele und der damit verbundene Erfolg letztlich zu Götzen werden. Götzen klingt ja immer so, ja, wie so ein kleiner Schrein, den ich irgendwo in der Ecke habe, aber Götzen sind die Dinge, die Priorität in meinem Leben auf einmal bekommen. Und zwar höchste Priorität und die mir sagen, was ich tun soll. Und darin besteht die Gefahr. Und Jan hat so ein wunderbares Beispiel rausgesucht von Madonna, das habe ich vor einiger Zeit auch schon mal vorgelesen. Wir lesen scheinbar die gleichen Bücher. Aber das ist auch einfach richtig gut, weil es so viel zeigt und nicht als etwas Verurteilendes, sondern weil es eigentlich immer wieder ein Stück Selbstoffenbarung ist. Sie sagte in einem Interview, ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst, nur zweitklassig und langweilig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf. Vielleicht wird er nie aufhören. Wie schrecklich. Was für eine Sehnsucht, um zu wissen, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe. Aber ich komme an diesem Ziel gar nicht an. Einen falschen Gott kann man auch daran erkennen, dass einem das Leben sinnlos vorkäme, wenn er nicht mehr da wäre. Ist der Erfolg, wenn ich den nicht mehr habe, erscheint Leben dann sinnlos? Und das ist in vielen Bereichen so. Also es ist nicht Erfolg, was ein Gott sein kann, sondern selbst die Familie kann der Gott sein. Erscheint dein Leben völlig sinnlos? Oder mein Besitz, meine Karriere? Wenn das wegfiele, wäre das Leben dann sinnlos? Und auch im christlichen Bereich kannst du es genauso machen. Wenn nicht das und das passiert, ist es dann alles sinnlos? Götzen gaukeln dir vor, dass sie dir Sinn geben, aber Sinn geben kann nur dein Schöpfer dir. Es bedeutet nicht, dass es alles unwichtig ist, überhaupt nicht. Aber die Frage ist, was oder wer bestimmt denn die Zielrichtung deines Lebens? Heißt es am Ende, besser nicht erfolgreich zu sein, sich also keine Ziele zu setzen? Nö. Keiner ist dazu berufen, irgendwie lethargisch auf dem Sofa zu sitzen und zu warten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Dazu ist keiner von uns berufen. Sondern wir sind dazu berufen, Gottes Ziele für unser Leben zu identifizieren und denen nachzueifern. Paulus beschreibt das wunderbar und er zieht so einen Gegensatz auf. Er schreibt in Galater, wie es früher bei ihm gewesen ist. Ihr wisst sicher noch, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. In meinem Volk war ich einer der allerfrömmsten und bemühte mich nach Kräften, die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Seine Religion verteidigen. Hey, und das war Gottes Religion, das waren die Dinge, die Gott gesetzt hatte. Dafür war er ein Verfechter, ein Verteidiger des Glaubens. Und da hat er richtig nachgeeifert. Und trotzdem war er irgendwie auf dem falschen Weg. Denn er schreibt in Philipper 3, die Gemeinde habe ich unerbitterlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos. Verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Nicht das, was ich glaube, was meine Möglichkeiten sind, nicht meine Beziehungen, nicht mein Geld, sondern ich vertraue allein auf Christus. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, auch Paulus ist unterwegs, so wie wir, oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Um erfolgreich zu sein, brauche ich Gottes Ziele. Ich brauche seine Führung, ich brauche seine Kraft und sein Durchhaltevermögen. Die Dinge, die ich in Gemeinschaft mit Gott bekommen kann, wenn ich mit ihm unterwegs bin, wo ich ihn nachfragen kann, wo er Offenbarung schenkt. Und Gott will mir Weisheit geben, damit ich die richtigen Ziele sehe. Er will mich dahin leiten und mir die nötige Kraft, Geduld und auch die Demut dazu schenken, auf dem Weg dahin. Und wenn der Erfolg eingetreten ist, dann sollten wir wissen, wem der Dank gebührt. Unserem Schöpfer und unserem Herrn. Amen.